Kein Job bleibt von dem, was wir Digitalisierung nennen, unberührt. Direkt oder indirekt ändert diese, wie und was wir arbeiten, wie wir uns über unsere Arbeit austauschen und auch, was wir überhaupt als Arbeit definieren und wie wir über sie denken. Ein ziemlich umfassender Wandel, auch wenn er hier und da eher unbemerkt verlaufen mag.
Lisa Herzog, Professorin für politische Philosophie und Theorie an der Technischen Hochschule München, meinte, zu diesem Thema möge ein politischer Aufruf ergehen. Also hat sie ihre Arbeitskraft in einen solchen gesteckt und ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Rettung der Arbeit. Guten Tag nach München, Frau Herzog.
Hallo nach Berlin.
Die Rettung der Arbeit haben Sie Ihren Aufruf genannt. Wovor muss sie denn gerettet werden? Wer bedroht die denn?
Ja, da ist eben die Frage, was macht die Digitalisierung mit unserer Arbeitswelt? Ich will nicht alle Formen von Arbeit, die wir derzeit sehen, retten, sondern ich will, dass das erhalten bleibt, was an Arbeit gut und wertvoll ist. Die schlechten Aspekte können wir sehr gerne an die Maschinen abgeben, klappt oft nicht so ganz. Aber Arbeit ist ja eine...
Also den Chef.
Möglicherweise auch den, ja. Aber Arbeit ist ja eine zutiefst soziale Angelegenheit und bringt uns mit anderen Menschen in Kontakt, kann unseren Horizont erweitern. Und diese sozialen Aspekte von Arbeit und das, was es für Gesellschaften bedeutet, dass wir uns in der Arbeitswelt begegnen, das wurde in den letzten Jahren relativ wenig beachtet. Und genau das steht aber auf dem Spiel, wenn sich die Arbeit jetzt sehr stark umstrukturiert durch neue Technologien.
Mhm, dann klammern wir jene nochmal aus und die Digitalisierung und reden nochmal über diesen Begriff Arbeit. Was meinen wir, wenn wir drüber sprechen? Sie haben es gerade schon anklingen lassen und betonen das auch in Ihrem Buch sehr, diesen Aspekt der Arbeit, eigene Fertigkeiten ausbilden, eigene Interessen ausleben und auch das soziale Miteinander am Arbeitsplatz. Es gibt aber allerdings auch die Lehre, dass wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Und ich würde das auch keineswegs abstreiten wollen. Was überwiegt denn?
Ich will das auch nicht abstreiten. Und ich glaube, dass es ganz wichtige Fragen gibt und auch in Zukunft geben wird über Lohngerechtigkeit. Und die Frage, welche Arbeit wird bezahlt organisiert in der Gesellschaft und welche erfolgt unbezahlt. Aber es ist eben nicht nur das. Und wenn wir immer nur auf die finanziellen Seiten schauen, dann übersehen wir sehr viel von dem, was Menschen zur Arbeit motiviert und was Arbeit für unser Leben wertvoll machen kann. Deswegen müssen wir beides einfach berücksichtigen.
Ist das nicht schon eine sehr privilegierte Sicht auf die Arbeit angesichts von vielen schlecht bezahlten und entfremdeten Jobs? Also, dass meine Arbeit mehr ist als das eine Berufung, die mich mit Sinn erfüllt?
Ja, interessanterweise denkt man das oft, wenn man selber in relativ privilegierten Jobs ist, dass doch andere ihre Arbeit nicht gut finden können, nicht wertschätzen können. Aber wenn man sich empirische Studien anschaut und wenn man auch mit solchen Leuten spricht, dann sagen die oft auch meine Arbeit, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll wird, hat wertvolle Aspekte, die sie für mich zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens macht. Also da sollte man vorsichtig sein, aus welcher Perspektive heraus man spricht. Aber natürlich stimmt es, es gibt viele Jobs, die viele negative Aspekte haben. Und gerade bei sehr vielen Routinetätigkeiten, bei körperlich anstrengenden Arbeiten, da sollten wir auf neue Technologien setzen, aber nicht, um die schönen und menschlichen Seiten von Arbeit ersetzen zu wollen, kann die Technik oft überhaupt nicht besonders gut. Das ist, glaube ich, auch so eine Irreführung durch den Begriff künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz funktioniert ziemlich anders als menschliche Intelligenz und ich glaube, wir werden letztere auch nicht ersetzen können.
Gucken wir nochmal auf die Technologie. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, hurra, die Digitalisierung erlöst die Menschen von eben dieser Arbeit, die Sie beschrieben haben, oder, oh mein Gott, die Digitalisierung beraubt mich der Möglichkeit zu arbeiten, frisst und automatisiert alle Jobs. Wo würden Sie sich einordnen?
Ich glaube, weder das eine noch das andere stimmt. Und in beiden Szenarien ist ja so eine Art Naturgewalt irgendwie im Bild gezeichnet. Also das passiert und wir können nichts machen. Und ich glaube, so ein Technodeterminismus, der ist gefährlich. Denn das ist ganz stark eine Frage der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung. Wie gehen wir mit diesen neuen Technologien um? Und da steckt dann letztlich immer auch die Frage dahinter, wer hat das Recht zu entscheiden, wie diese neuen Technologien eingesetzt werden?
Dann sprechen wir gleich über die Gestaltung, die Entscheidungskraft und die Gerechtigkeit. Und zwar weiterhin dann mit Lisa Herzog. Sie lehrt Philosophie an der Hochschule für Politik der Technischen Universität München. Sie hat über Arbeit nachgedacht, ihre Gedanken in ein Buch geschrieben. Und über das reden wir gleich weiter. Besten Dank bis hier, Frau Herzog.
Dankeschön.
Lisa Herzog, die Philosophieprofessorin, mit der wir gerade über ihr Buch zum Thema Arbeit gesprochen haben, war vor ein paar Monaten auf der Veranstaltung einer europäischen Business School zum Thema Moral und Wirtschaftswelt. Als Giveaway wurden dort wertige Notizbücher verteilt, in die man vorne den Namen reinschreiben konnte, die Adresse und außerdem folgenden Satz ergänzen. Als Belohnung bei Verlust werden, Unterstrich, Leerstelle, Dollar angeboten.
Wieso Lisa Herzog das so bedeutsam fand, dass sie es in ihr Buch Die Rettung der Arbeit geschrieben hat, fragen wir jetzt am besten selbst. Hallo nochmal, Frau Herzog.
Hallo nach Potsdam.
Finderlohn wird ausgepreist. Gerade sprachen wir darüber, dass die Menschen nicht nur mit monetärem Antrieb handeln, sondern auch aus emotionalen Bedürfnissen und Motiven heraus. Das ist bei den Wirtschaftsexperten und Unternehmenslenkern noch nicht angekommen. Wollen Sie uns das sagen mit dieser Anekdote?
Was ich damit sagen wollte, ist, dass es im Moment so ein Zwischenzustand ist, in dem wir uns befinden. Denn die Ironie des Ganzen war ja, ich wurde eingeladen, weil sich die Veranstaltung damit beschäftigen wollte, dass es eben im Management auch um Moral gehen muss, dass man ein breiteres Menschenbild braucht, weg von diesem legendären Homo economicus. Aber als erstes bekommen wir was in die Hand gedrückt, wo genau dieses Menschenbild ausgedrückt wird, eben zu sagen, naja, um Menschen dazu zu bewegen, dass sie ein Notizbuch zurückgeben, muss man ihnen so und so viel Dollar Finderlohn anbieten. Und ich glaube, wir sehen das an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft, dass der offizielle Diskurs nicht sagt, ja, Menschen sind nur auf Geld fixiert, es geht nur ums Finanzielle. Aber wenn man dann in die Institutionen und Organisationen reinschaut, dann sieht man an ganz vielen Stellen, dass doch wieder dieses Menschenbild in den Praktiken drinsteckt. Und ich glaube, das daraus zu vertreiben und das, was wir auch aus der Forschung ja wissen, dass ein realistischeres Menschenbild ist, eben, dass Menschen auch breiter motiviert sind, das wird noch ein ganzes Stück Arbeit brauchen.
Wie vertreiben wir es denn? Also wo fangen wir an, diese Arbeit zu leisten?
Ich glaube, es muss an ganz vielen Stellen stattfinden. Und tatsächlich ist die Management-Ausbildung, denke ich, ein sehr wichtiger Hebel. Aber es hat auch viel mit organisationalen Praktiken zu tun. Also vertraue ich darauf, dass der finanzielle Bonus die Leute antreibt, oder gehe ich davon aus, dass die eigentlich auch breiter motiviert sind und von sich aus auch gute Arbeit leisten wollen?
Könnte ich super ausnutzen als Chef, ne? Die sind total motiviert, die wollen sich einbringen, obwohl ich sie schlecht bezahle.
Dann ist es besonders gefährlich, und das sehen wir in einigen Branchen. Was wir im Moment haben, ist, dass in manchen Bereichen sehr stark diese intrinsische Motivation ausgebeutet wird, immer dann mit so der Karotte vor Augen, dass man vielleicht später irgendwie dann den einen festen Job ergattert. Wissenschaft ist auch ein ganz schreckliches Beispiel. Und andererseits gibt es immer mehr Kontrollmechanismen, auch digital basierte Kontrollmechanismen, wo dann die Arbeit der Einzelnen von A bis Z vermessen werden soll. Und das passt auch nicht gut zusammen, und das ist auch teilweise in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt. Aber in beiden Fällen ist eigentlich was sehr extern Motiviertes im Gange, nämlich dass man eben nicht die Leute selber als Wesen, die auch Respekt verdienen, die auch gerne arbeiten, ernst nimmt, sondern dass man sie eben ja entweder zynisch oder schon ganz direkt durch diese Kontrollmechanismen einfach kontrollieren will und glaubt, dass sie von sich aus nie vernünftige Arbeit leisten wollten.
Und da sagen Sie, müssen die Menschen, die arbeiten, die Zügel in die Hand bekommen und die Digitalisierung sinnvoll nutzen und auch lenken. Und Sie sagen, wir brauchen mehr Mitbestimmung in den Betrieben. Gleichzeitig gucken wir uns ein Unternehmen wie Uber an, deren Angestellte werden gar nicht mehr als solche definiert, sondern das sind die Typen, die ihr Produktionsmittel und alles drum und dran schon mal selbst mitbringen. Wie soll ich denn jetzt Ihren Aufruf deuten? Enteignet Facebook?
Ehrlich gesagt glaube ich, ja, dass wir Facebook demokratisieren und enteignen sollten. Ich glaube, soziale Medien werden nicht verschwinden, weil sie einfach zu nützlich für unser Leben sind. Aber ich glaube tatsächlich, sie sollten nicht privatwirtschaftlich organisiert sein. Und ich bin gerade mit einem Kollegen dran, drüber nachzudenken, wie müsste eigentlich eine demokratische Governance-Struktur für Facebook aussehen? Da müsste man die unterschiedlichen Nutzer berücksichtigen und so, auch die Angestellten. Also das ist eine ganz spannende Frage.
Und Sie sind da jetzt nicht im Reiche der Utopie. Sie sehen, das ist in dem Bereich des politisch Machbaren.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, und ich glaube, dass es nur dann realisierbar werden kann, wenn wir es auch diskutieren, wenn wir auch Vorschläge auf den Tisch legen, wo wir sagen, hey, es könnte doch auch so aussehen. Nur dann können wir uns überhaupt in diese Richtung bewegen. Und ich glaube, wir brauchen demokratischere und partizipativere Ansätze, weil wir sonst die Macht, die durch die Digitalisierung hin zu besonders großen Firmen im Moment verschoben wird, auch nicht mehr im Sinne einer demokratischen Kontrolle eingeholt werden kann.
Das sagte Lisa Herzog. Ihr politischer Aufruf, die Rettung der Arbeit, ist erschienen bei Hansa Berlin und kostet 22 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.